Ein junger Mann erzählte mir von einer Begebenheit, die ihn zunächst traurig, aber später auch nachdenklich machte. Er wohnte noch nicht lange in der kleinen Stadt. Er hatte dort bei einem Bauern eine Anstellung gefunden. Auf den Sonntag hatte er sich besonders gefreut, denn er war Christ und war neugierig auf die Gemeinde im Ort. Voller Erwartung ging er schon sehr früh in die Kirche. Es war noch etwas Zeit bis zum Beginn des Gottesdienstes. Der Raum füllte sich allmählich. Doch plötzlich bemerkte er, wie eine Dame mittleren Alters direkt auf ihn zusteuerte. Bei ihm angekommen, warf sie ihm einen empörten Blick zu und rief: "Dies hier ist mein Platz. Hier sitze ich schon seit Jahren." Etwas verstört und so etwas wie Entschuldigung murmelnd, verließ der junge Mann den Platz. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das sogar selber schon mal erlebt, dass ihr völlig unbeabsichtigt Befindlichkeiten von anderen Leuten verletzt habt. Von solch einer Geschichte möchte ich euch heute erzählen. Sie steht im Lukas-Evangelium für alle, die mitlesen wollen. Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 33 bis 39. Die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten aber sprachen zu Jesus: "Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken." Jesus aber sprach zu ihnen: "Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen." Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: "Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder." Liebe Gemeinde, es ist gerade mal anderthalbe Woche her. Da endete mit der Fastnacht, wie jedes Jahr, die sogenannte fünfte Jahreszeit, die Faschingszeit. Und es begann zumindest auf dem Kalender für uns Christen die Fastenzeit. 40 Tage lang bis Ostern dauert sie. Es gibt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts MNIT, nach der sind es etwa 13% der Leute in Deutschland, die in diesem Jahr vorhaben zu fasten. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise Verzicht zu üben. Dabei geht es nicht immer nur darum, die Nahrungsaufnahme einzuschränken. Verzichtet wird ebenso auf Alkohol, Zigaretten, Fernsehkonsum, das Auto oder andere Annehmlichkeiten. 13%, also etwa jeder achte Deutsche, will fasten. Damit gehören diejenigen, die fasten wollen, in Deutschland zu einer Minderheit. Das war nicht immer so. Fasten war in früheren Jahrhunderten, auch in Deutschland, eine übliche Praxis. Dabei ging es im Gegensatz zu heute nicht darum oder weniger darum, überflüssige Pfunde loszuwerden. So viel Übergewichtige gab es damals ja überhaupt nicht. Es ging darum, den Einfluss der menschlichen Triebe, der menschlichen Bedürfnisse zurückzudrängen und Gott die Kontrolle in meinem Leben zu überlassen. Das Wort Fasten ist eng verwandt mit dem Wort Festhalten und bedeutet so viel wie das Festhalten an den Geboten Gottes, also steckt dahinter eine zutiefst religiöse Motivation. Auch damals, als unsere Geschichte erzählt, vor 2000 Jahren war das so. Gottesgläubige Menschen beteten und fasteten viel. Das war schon fast eine Selbstverständlichkeit, ein unausgesprochenes Gesetz. Aber, und so haben wir gehört, es gab auch eine kleine Gruppe, die sich offensichtlich über dieses Fastengebot hinwegsetzte. Sie fasteten nicht mehr. Auch nahmen sie offensichtlich nicht teil an den Gebetsstunden. Dabei nannten sie sich doch auch gottesgläubig. Natürlich, dieses Verhalten musste provozieren. Und es fiel auf, dass diese Abweichler Anhänger von diesem Wanderprediger Jesus waren. Da lag es doch auf der Hand, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten diesen Jesus einfach mal beiseite nahmen und ihn zur Rede stellten. Du sag mal, warum fasten deine Jünger nicht? Stattdessen essen und feiern sie und trinken sogar Wein. Wie ernst nehmen sie es eigentlich mit ihrem Glauben? Und was antwortet Jesus? Sie haben es nicht nötig zu fasten, zumindest jetzt nicht. Und dann spricht Jesus in seiner Antwort von einem Bräutigam, der mit den Hochzeitsgästen feiert. Eine Hochzeit. Wir haben das im letzten Jahr in unserer Gemeinde mehrfach erlebt, dass sich Paare getraut haben. Wir konnten Hochzeit feiern und es ist etwas sehr Schönes, dabei zu sein. Die Braut im wunderschönen Hochzeitskleid, der Bräutigam strahlt über beide Ohren und nach der Trauung kehrt die Hochzeitsgesellschaft in den Festsaal ein und dann, so gegen 13 Uhr, alle sind in bester Stimmung, steht der Bräutigam auf und verkündet: Liebe Gäste, es ist schön, dass ihr alle da seid. Auch danke für die tollen Geschenke, aber ich habe euch eine Überraschung zu verkünden. Es gibt heute nichts zu essen, auch keinen Wein. Draußen steht ein Kübel mit Kräutertee, da könnt ihr euch bedienen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das gibt es doch gar nicht. Fasten und Hochzeit, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Gefastet wurde doch häufig eher in Zeiten der Trauer. Fasten war eine sehr ernste Angelegenheit. Eine Hochzeit aber ist doch nichts Trauriges. Wozu also fasten? Und warum spricht hier Jesus von einem Bräutigam und einer Hochzeitsgesellschaft, wo es doch hier um das Fasten geht? Nun, das Bild vom Bräutigam begegnet uns gleich mehrfach in der Bibel. Und wenn man all diese Bibelstellen zusammensetzt, ergibt sich daraus der Schluss, dass sich Jesus hier selbst damit meint. Er, Jesus, ist der Bräutigam. Und trotzdem bleibt dieses Bild in unserer Bibelstelle etwas rätselhaft. Denn hier wird keine Braut erwähnt. Sicherlich kommt vielleicht jetzt das Argument, na die Braut, das ist doch die Gemeinde. Aber davon steht in unserem Text hier nichts. Stattdessen ist hier von der Hochzeitsgesellschaft die Rede, die mit ihm feiert. Die Frage nach der Braut wird hier im Text nicht beantwortet. Und trotzdem lädt dieses Bild ein, mit dabei zu sein, mitzufeiern. Was meint ihr? Ob diese Argumentation, ob dieses Bild von der Hochzeit die Pharisäer und Schriftgelehrten überzeugt haben mag? Ob sie aufgehört haben zu fasten? Es ist uns leider nicht überliefert, wie die Pharisäer darauf reagiert haben. Aber ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das für sie überzeugend war. Vielleicht untermalt gerade deshalb Jesus seine Antwort mit zwei Gleichnissen. Im ersten Gleichnis geht es um ein altes Kleidungsstück, das ein Loch hat. Jesus sagt, und ich denke, das können wir bestätigen, dass kein Mensch auf die Idee käme, ein neues Kleid zu zerreißen, also zu zerstören, um ein altes, ein kaputtes zu flicken. Das Neue wäre dann nicht mehr zu gebrauchen und das Alte würde wohl trotz dieser Flickschusterei auch nicht lange halten. Heutzutage ist es oft anders. Da werden Kleidungsstücke kaum noch repariert, löchrige Socken oft weggeworfen, Schuster gibt es auch kaum noch. Meine Großmutter, die hatte einmal von einer alten Schulfreundin, die im damaligen Westen wohnte, ein Paket mit abgetragenen Pullovern bekommen. Schöne, kuschelige Wollpullover. Die Ärmel, die waren allerdings an den Ellbogen schon durchgewetzt. Aber das war kein Problem für meine Oma, sie war gelernte Schneiderin. Was machte sie? Sie wühlte in ihrer Nähkiste und fand dort Lederreste. Daraus schnitt sie ovale Stücke und die nähte sie einfach auf die Ellenbogen der Ärmel. Und wenn die Ärmel zu kurz waren, strickte meine Oma einfach ein Stück Ärmel an. So konnte ich diese kuscheligen Westpullover noch eine Weile tragen. Heute würde das wohl keiner mehr machen. Und als ich vor 25 Jahren meine Frau kennenlernte, dann könnt ihr euch vorstellen, als sie mich mit den angestrickten Pullovern sah, wie begeistert sie war. Naja, jedenfalls nach unserer Hochzeit, dauert es nicht lange, hat sie mal Wäsche aussortiert und ich habe diese Pullover dann nie wieder gesehen. Also das Gleichnis von dem geflickten Kleidungsstück, das leuchtet ein, aber es ist uns doch heute auch schon ein Stückchen fremd. Und Jesus hat aber noch ein zweites Gleichnis auf Lager. Er sagt, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Wer von euch hat denn schon mal Wein aus Schläuchen getrunken oder Wein überhaupt in Schläuchen gesehen? Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann kann ich dort Wein in Flaschen kaufen oder in Tetrapacks. Aber Wein in Schläuchen gibt es im Supermarkt nicht. Und auch wer Wein herstellt, der nimmt dafür einen Glasbehälter, einen Ballon. Schläuche zur Aufbewahrung von Wein, das ist bei uns in Deutschland nicht üblich. In unserem Nachbarland Frankreich kann man das schon eher mal treffen, dass Wein in Schläuchen abgefüllt wird. Und das sind dann Kunststoffschläuche, in die ein Hahn angebracht ist, sodass man praktisch aus dem Schlauch dann Wein herauspressen kann, wie aus einer Zahnpastatube. Und der Vorteil dabei ist, dass durch dieses Tubenprinzip auch in so einem geöffneten Schlauch kein Sauerstoff an den Wein rankommen kann. Und dadurch kann der Wein, auch wenn der Schlauch schon angebrochen ist, noch lange aufbewahrt werden in so einem Schlauch. Und das war besonders für die Menschen im alten Israel wichtig, die mitunter Tage oder Wochen lang unterwegs waren und so auf diese Art und Weise ihren Schlauch haltbar mitnehmen konnten. Wichtig ist natürlich, dass der Schlauch absolut dicht bleibt. Im alten Israel verwendete man als Material für einen solchen Weinschlauch die Haut einer ganzen Ziege. Diese wurde am Stück vorsichtig abgezogen, sodass ein Schlauch übrig blieb. Das Trinkloch wurde mit einem Holzstück stabilisiert und das Ganze an der Schnittstelle vernäht. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass solch ein Schlauch nicht nur an der Nahtstelle mit der Zeit brüchig wurde, durch Sonnenlicht oder auch einfach nur durch häufige Verwendung, durch Verschleiß. Wenn man dann in solch einen altersschwachen Schlauch frischen Wein einfällt, frischen Wein, das ist ja zum Beispiel Federweiser. Der sprudelt ja nicht erst im Mund, sondern vorher in der Flasche, deswegen wird er mit einem besonderen Gärverschluss verkauft. Wenn ich solchen Wein in solch einen alten, porösen Schlauch fülle, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Bombe platzt. Dann hat man den Schlamassel, der Schlauch reißt durch den hohen Druck und der ganze Wein läuft aus. Neuer Wein gehört in neue, widerstandsfähige Schläuche. Ich denke, das leuchtet ein. Aber was will Jesus denn mit diesem Vergleich sagen? Am naheliegendsten ist wohl der Bezug zur Fastenfrage. Fasten und Feiern, das passt nicht zusammen, wie neuer Wein und alte Schläuche. Nun, Jesus hätte ja damals auf die Anfrage der Pharisäer, warum denn seine Jünger nicht fasten, auch anders reagieren können. Er hätte sagen können, okay, ihr habt recht, ich kümmere mich darum und sorge dafür, dass meine Jünger ab heute wieder mehr fasten. Ich glaube, damit hätte er sich eine Menge Ärger erspart, aber andererseits hätte er damit auch den Sinn des Fastens ad absurdum geführt. Denn Fasten sollte ja, wie gesagt, dazu dienen, dass man durch Zurückdrängen seiner eigenen Bedürfnisse mehr Raum für Gott in seinem Leben schafft. Ihm sozusagen näher kommen will. Gott nahe kommen als Ziel religiösen Fastens. Aber ist es nicht genau das, was die Jünger damals erlebten? Gott war ihnen doch gerade ganz nahe, durch Jesus, durch seinen Sohn. Und das war auch kein Grund zur Trauer. Im Gegenteil. Fasten war nicht mehr nötig. Wer es in solch einer Situation trotzdem tut, der gleicht einem Menschen, der ein Geschenk nicht annimmt, weil er es nicht bezahlt hat. Die Zeiten hatten sich geändert. Was als wichtige Tradition die Jahrhunderte überdauert hatte, das war jetzt plötzlich nicht mehr notwendig. Doch genau damit hatten die Pharisäer ein Problem. Den Pharisäern haftet ja unter uns Christen der Ruf an, im Glauben an ihren Gott so gut wie alles Mögliche falsch zu machen. Das waren doch diese Scheinfrommen, die Jesus mit hinterlistigen Fragen eine Falle stellen wollten und ihre Mitmenschen durch überzogene Gesetzesfrömmigkeit unter Druck setzten. Die Pharisäer sind wohl alles andere als Vorbilder im Glauben. Aber wer waren denn diese Pharisäer? Kann man ihnen vorwerfen, dass sie ihren Glauben nicht ernst nahmen? Nein, im Gegenteil, sie nahmen ihn sogar sehr ernst und investierten sehr viel Zeit und Kraft, um die Gebote Gottes zu halten und ihrem Gott zu gefallen. Man könnte die Pharisäer mit einigem Recht als die Frommen ihrer Zeit ansehen. Und heute? Wer sind denn in unserer Zeit heute die Frommen? Diejenigen, die ihren Glauben sehr ernst nehmen. Mal ehrlich, wollen wir das nicht alles sein? Wollen wir nicht diejenigen sein, die unseren Glauben ernst nehmen? Vielleicht haben wir Christen viel mehr Ähnlichkeit mit den Pharisäern, als wir uns das selber eingestehen würden. Auch wenn dieser Gedanke für dich vielleicht unangenehm ist, aber wir wollen mal so tun, als wären wir die Pharisäer, um besser verstehen zu können, worum es Jesus hier überhaupt geht. Für uns, die Pharisäer, ist das Fasten eine sehr wichtige Angelegenheit unseres Glaubenslebens, wie auch das Gebet. Schon unsere Eltern und Großeltern haben viel gefastet. Was hat das Fasten nicht alles an Gutem für jeden Einzelnen, aber auch für die ganze Gemeinschaft gebracht? Da wurden Kranke wieder gesund und vor wichtigen Entscheidungen wurde oft gefastet, um den Kopf frei zu bekommen. Die Tradition des Fastens ist uns sehr lieb und teuer geworden. Sie verdient es, gepflegt und an die kommenden Generationen weitergegeben zu werden. Nun aber kommt da diese Truppe um diesen Wanderprediger daher, die sich gar nicht mehr um diese Tradition schert. Wollen die uns einreden, dass diese gut alte Tradition überholt ist? Fasten. Was hat Jesus nur gegen die Praxis des Fastens? Um ehrlich zu sein, Jesus hat gegen das Fasten gar nichts. Er selbst hat das Fasten sogar als eine Möglichkeit der Heilung gepredigt. Ja, aber wo liegt denn dann das Problem? Das eigentliche Problem liegt ganz woanders. Nämlich darin, dass wir Pharisäer diese Tradition, das Fasten, um jeden Preis bewahren wollen. Diese Tradition ist so tief verwurzelt in uns, dass niemand den Mut aufbringt, sie zu hinterfragen. Hat diese Tradition überhaupt noch Sinn? Ist sie denn überhaupt noch notwendig? Steht mir diese Tradition vielleicht sogar manchmal im Weg? Mit diesen Gedanken möchte ich eine Brücke zurück in unsere heutige Zeit schlagen, zu den Frommen von heute, zu uns. Auch wir leben Traditionen. Traditionen sind wichtig. Vermitteln sie uns doch ein Gefühl von Vertrautheit, von Heimat. Aber, und das dürfen wir nicht ausblenden, die Zeiten und auch die Gesellschaft ändern sich. Nichts ist so stetig wie der Wandel, lautet ein Sprichwort. Und das stimmt ja auch. Wenn ich allein die 4,5 Jahrzehnte meines Lebens betrachte, sehe ich die Änderung der Gesellschaftsordnung vom Sozialismus in der DDR hin zur freien Marktwirtschaft im wiedervereinten Deutschland. Es ist gut möglich, dass wir im Zuge der Bewältigung der derzeitigen weltweiten Finanzkrise abermals vor einer Neuordnung unserer Gesellschaft stehen. Die Welt um uns herum ändert sich. Auch die Menschen um uns herum ändern sich. zum Beispiel in ihrem Musikgeschmack. Vor etwas mehr als 10 Jahren nahmen wir, eine kleine Gruppe jener Christen, an einem Kongress für geistliche Gemeindeerneuerung in Nürnberg teil. Und als Erinnerung an diese Tage erhielt jeder Teilnehmer ein Liederbuch, vollgefüllt mit neuen Lobpreisliedern. Wenige Tage nach dem Kongress bekamen wir die Gelegenheit, interessierten Christen in Jena von diesem Kongress zu erzählen. Dabei stellten wir natürlich auch einige der neuen Lieder aus dem Liederbuch vor. Und hinterher kam dann eine Frau auf uns zu und fragte, ja, wozu brauchen wir bloß neue Lieder? Wir haben doch unsere alten Bach-Choräle. Interessanterweise gab es in jener Zeit auch eine Umfrage zum Musikgeschmack der Deutschen. Das Ergebnis war verblüffend. Der überwiegende Teil der Befragten gab an, Orgelmusik nicht zu mögen. Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht, dass die Orgel abgeschafft wird. Und trotzdem möchte ich fragen, kann und darf man das als Kirche ignorieren? Charles Wesley war ein begnadeter Dichter im England des 18. Jahrhunderts. Mit seinem Bruder John gründete er einen kleinen Hauskreis. Dem Hauskreis wurde viel gesungen und gebetet. Und der Kreis, so ist überliefert, der wuchs sehr schnell. Ein Grund, warum dieser Kreis so großen Zulauf hatte, war die dicke Luft in dem kleinen Raum. Dicke Luft ist ja nicht immer nur was Negatives, ist ja auch ein Zeichen davon, dass viele Leute in einem Raum sind. Das ist manchmal auch ganz gut. Auf jeden Fall, was macht man dann? Man macht natürlich das Fenster auf. Und so konnte die ganze Nachbarschaft die Lieder, die in dem Hauskreis gesungen wurden, mithören. Und es passierte nicht das, was ihr vielleicht vermutet. Die Nachbarn haben sich nicht beschwert. Im Gegenteil, die Musik gefiel ihnen. Denn was machte Charles Wesley, der Dichter der Lieder? Er war ein guter Dichter, aber war kein guter Musiker. Er hat einfach diese Gassenhauer der damaligen Zeit, wir würden heute sagen die Schlager oder die Chartbreaker genommen, und hat auf diese Melodien christliche Texte geschrieben. Und die haben sie dann gesungen und das kam an. Von der offiziellen Kirche wurden die Wesleys damals belächelt und wegen ihrer neuen Methoden Methodisten bezeichnet. Damals ein Schimpfwort. Wir wissen, dass daraus eine große Kirche später entstand. Und wir und du, wie geht es? Wie steht es mit dir heute? Bist du bereit, deine Traditionen, deine Angewohnheiten zu hinterfragen? Hast du zum Beispiel auch den Mut, dein Verständnis der Bibel zu hinterfragen? Woher kommt denn dein Bibelverständnis? Ist es das, was du als kleines Kind irgendwann gehört hast? Ist dieses Bibelverständnis immer noch das Verständnis deiner Eltern? Oder ist es schon dein eigenes? Wenn du die Aussagen der Bibel nicht selbst gelebt, vielleicht auch manchmal durchlitten, also ganz praktisch erfahren hast, ist dein Glaube immer noch nur eine Theorie. In unserer Straße in Kunitz gibt es einen Hauskreis seit einigen Jahren. Dazu gehören Menschen aus ganz verschiedenen Kirchen. Katholiken sind dabei, Lutheraner, Methodisten und auch wir Baptisten. Die erste Zeit in diesem Hauskreis war nicht immer einfach. Da prallten Welten aufeinander. Unterschiedliche Auslegungen von Bibeltexten stellten unser Bibelverständnis auf eine harte Probe. Doch mit der Zeit lernten wir hinzuhören. Und wir entdeckten, dass unterschiedliche Sichtweisen auf ein und denselben Bibeltext nichts Bedrohliches sein müssen, sondern eine Bereicherung sein können. So manch altbekannten Bibeltext sahen wir auf einmal mit neuen Augen, stellten Fragen, die uns früher nie in den Sinn gekommen wären. Liebe Geschwister, so wird die alte Bibel auf einmal ganz lebendig, wenn wir sie unvoreingenommen auf uns wirken lassen und sie vom Staub überholter Lehrmeinungen befreien und hinterfragen, wenn wir offen sind für neue Entdeckungen. Sicher, Neues birgt auch Risiken. Stichwort Internet. Als dieses neue Medium von der Welt entdeckt wurde, saß eine Gruppe am Anfang nicht mit im Boot. Die Gruppe der christlichen Kirchen. Warum war das so? Es gab natürlich Argumente dafür. Im Internet gibt es jugendgefährdende Seiten, Pornografie, rassistische Seiten. Klar, wie soll denn da die gute Nachricht dazu passen? Das ist alles begründet worden. Aber leider mussten Jahre vergehen, ehe auch die Kirchen begriffen, welche großartigen Möglichkeiten das Internet bietet, Menschen auf der ganzen Welt mit der frohmachenden Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Und ich frage mich, wie viele Chancen wurden durch diese lange Zurückhaltung wohl verpasst? Neue Schritte wagen, neue Wege gehen. Das ist gerade auch für uns als Gemeinde angesichts einer sich ändernden Gesellschaft nötig. Tun wir das nicht, so koppeln wir uns vom Leben um uns herum ab und werden uninteressant für unsere Mitmenschen. Eine Frau erzählte uns einmal, dass sie immer dann, wenn sie vor einer schwierigen Entscheidung steht, Gott darum bittet, ihr die Türen zuzuschlagen, die in eine falsche Richtung führen. Und dann geht sie los. Versteht ihr das? Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir Entscheidungen treffen können. Natürlich darfst du Gott darum bitten, dir bei einer Entscheidung zu helfen. Aber wenn Gott nicht antwortet, und das soll ja vorkommen, dann musst du deinen Verstand einsetzen und dich entscheiden. Und dann geh los. Du kannst nicht deine Verantwortung auf Gott abwälzen, wenn er dir die Entscheidung überlässt. In der Praxis erlebe ich Gemeinden häufig anders. Da werden wichtige Entscheidungen auf die lange Bank geschoben, aus Angst. Aus Angst davor, vielleicht einen falschen Weg zu gehen. Aus Angst bleiben wir lieber stehen. Stillstand aber ist nichts anderes als Rückschritt. Ich beobachtete vor einer Zeit einen älteren Herrn in einem Kaufhaus. Der wollte mit der Rolltreppe eine Etage nach oben fahren. Aber er hatte ein Problem. Er stand vor der falschen Rolltreppe, nämlich von der, die von oben nach unten kam. Nun wollte er sich schon umdrehen und zu der anderen Treppe gehen, aber dann besann er sich. Er kehrte wieder um, schaute sich kurz die Treppe an und dann lief er los auf die Treppe zu, die in entgegengesetzte Richtung lief. Er hatte Mühe, nicht gleich wieder unten anzukommen, aber er lief schneller. Und es dauerte ein ganzes Weilchen, und dann hatte er es geschafft. Dann kam er oben an, er atmete tief durch, drehte sich noch einmal um und mit zufriedenem Gesicht ging er weiter. Die Rolltreppe. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, auch für uns als Gemeinde. Bleiben wir als Gemeinde stehen, halten wir stur an alten Traditionen um jeden Preis fest, ohne die Veränderungen um uns herum wahrzunehmen, und wagen wir es nicht, wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen, dann geht es auch mit uns als Gemeinde abwärts. Neue Schritte wagen, neue Wege gehen, heißt das nun, dass wir unsere liebgewordenen Traditionen ganz aufgeben müssen? Jesus hat in dieser Geschichte noch einen Satz angefügt und ich bin sehr froh darüber. Er sagt, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Der alte Wein, unsere bewährten christlichen Traditionen sind gut, steht hier. Sie sind uns vertraut, geben uns Orientierung und Halt in einer sich ständig ändernden Welt. Diese Traditionen rigoros abzuschaffen, würde uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Das kann nicht gut gehen. Aber darum geht es hier auch nicht. Jesus untersagt uns und auch damals den Pharisäern nicht, ihre Traditionen zu pflegen. Aber er weist auch darauf hin, dass wir anderen Menschen unsere Traditionen, auch unser Bibelverständnis, nicht aufzwingen dürfen. Es geht auch nicht darum, das Altbewährte gegen das Neue auszuspielen. Der alte Wein braucht keine neuen Schläuche. Er ist mild und gut verträglich. Er gärt nicht mehr. Er ist erprobt, gibt Orientierung. Der neue Wein aber braucht neue Schläuche. Er muss sich entwickeln können. Dem muss Raum gegeben werden. Es ist falsch, jungen Christen alte Traditionen aufzuzwingen. Und ebenso falsch, die bewährten Traditionen gestandener Christen über Bord zu werfen. Worum geht es also? Es geht darum, bewährte Traditionen sind wichtig für unsere Gemeinde. Sie geben Formen vor, in denen wir unseren Glauben leben können. Sie rigoros abzuschaffen, würde uns als Gemeinde den Boden wegziehen. Andererseits dürfen uns unsere Traditionen, auch unser Bibelverständnis, nicht den Blick auf neue Wege, neue Blickwinkel und auf unsere Mitmenschen verstellen. Unsere Traditionen und unser Bibelverständnis müssen hinterfragt werden dürfen. Eine sich ändernde Gesellschaft bringt neue Glaubensformen hervor und lässt die Bibel in einem veränderten Licht erscheinen. Das ist nicht bedrohlich, sondern kann eine Gemeinde bereichern, wenn sie sich darauf einlässt. Beides, traditionelle und neue Ausdrücke unseres Glaubens, sollten in einer Gemeinde Raum finden. Ich möchte abschließen mit einem Spruch von Pastor Wald Kallestad. Gemeinden wachsen dann, wenn sie Tradition nicht als einen Anker, sondern als Ruder verstehen. Amen.